Zum heutigen ersten Weihnachtsfeiertag hören wir auf Verse aus Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 6. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er hernach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir hören auf den Predigttext aus Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Jesus, Heiland der Welt. Über dieses Wunder möchten wir heute Morgen auch wieder staunend dich, Herr Jesus, anbeten, dass du Mensch geworden bist, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und in unser irdisches, begrenztes, sündhaftes Leben eingetreten bist, um uns zu erlösen. Und danke, dass viele unter uns dies ganz persönlich erleben durften, dass du auch in ihrem Herzen geboren bist, Wohnung gemacht hast und der ganz persönliche Heiland geworden bist. Und für jeden unter uns, der dich noch nicht persönlich kennt, möchten wir dich, Herr Jesus, bitten, dass du das Herz auftust und ihr ganz persönlicher Heiland wirst. Und lieber Herr, wir haben dir auch heute Morgen nichts zu bringen, nichts zu geben, nichts zu schenken, sondern sind auf dein Erbarmen, auf deine Gnade angewiesen, dass du uns jetzt in deinem Wort begegnest, uns auftust, dass du unser Wunderrat, unser Gottheld, unser Ewigvater, unser Friedefürst bist und bleibst. Segne unseren Boten, Andreas Schäfer, bevollmächtige du ihn, tu ihm das Herz auf, dass er uns das sagt, was jeder von uns braucht. Bitten dich für unsere Kinder, dass du ihnen begegnest, mit ihnen redest, auch sie segnest. Danke, dass wir jetzt mit einer Gemeinde weltweit verbunden sein dürfen, auch mit deiner Gemeinde vor deinem Thron, dich anbeten und auf dich hören und dir gehorchen möchten. Amen.
Nachdem wir gestern Nachmittag miteinander Sahaja Kapitel 2 in der Mitte hatten, diesen wunderschönen Zusagesatz, siehe, ich will bei dir wohnen, nachdem wir gestern Abend miteinander einen den weihnachtlichen Psalmen betrachtet haben, den 98., ist tatsächlich am ersten und zweiten Weihnachtstag noch das Grundevangelium Lukas 2 vollkommen unberührt als Predigtgrundlage übrig geblieben. Welche Freude, als ich das entdeckte. Dachte ich, gut, dann ist heute Morgen Lukas 2 dran. Das ganz Normale, das, was Sie alle miteinander kennen, viele von Ihnen seit Jahrzehnten in- und auswendig. Und das hat sich natürlich auch durch diese kräftige Luthersprache in unsere Seele, ja fast unsere Volksseele hineingebrannt. Gut, sehr gut, absolut. Aber nicht nur, dass es ein geprägtes Wort Gottes ist, was über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hineingekommen ist in unsere Kultur, wunderbar, wo es irgendwo noch sich verhaften ließ, sondern Lukas ist natürlich für uns auch ein absolut eindrucksvoller Historiker, der in einer ganz besonderen Art und Weise das Weihnachtsgeschehen gelenkt durch den Heiligen Geist für uns berichtet. Und wenn wir in Lukas 2 einsteigen, dann ist es ja klar, dann kommt davor Lukas 1. Das heißt, wir haben schon ein Riesenkapitel übersprungen, sage und schreibe 80 Verse, in denen Lukas uns schon in die Landebahn hineinführt, auf der dieses Flugzeug der Heilsgeschichte dann aufsetzen soll. Sie müssen eigentlich heute irgendwo zwischen weihnachtlicher Ente und nachmittäglichem Stollen irgendwo nochmal Lukas 1 lesen, um diesen Landeanflug ins Visier zu kriegen. Damit sie dann mit Lukas 2 wissen, warum der so anfangen kann. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus. Wir entdecken, dieser Mann ist ein Historiker. Dieser Mann hat akribisch geforscht, so schreibt er selber an den Theophilus in Lukas Kapitel 1. Dieser Mann will Grundlage des Glaubens schaffen, er will Bericht erstatten, er will nicht Histörchen, nicht Geschichten, nicht alte Märchen weitergeben. Ihm liegt an den Fakten. Lukas ist unser Historiker, das ist schon Satz 1, ganz klar. Es geht um Geschichte. Um das Faktum, es begab sich aber zu der Zeit, zu einem ganz bestimmten historischen Zeitpunkt. Zeit, Geschichte, das eine, was uns bei Lukas auffällt. Das andere, wenn wir diese alten Verse lesen, ist natürlich, dass uns dieses Ereignis wieder vor Augen steht. In seiner Schlichtheit. Das, was da berichtet wird, ist ja nun wirklich nichts Besonderes. Ja, ich verstehe, wir haben scharf abgebremst vor dem eigentlich Besonderen, dass da diese himmlischen Chöre auftauchen. Aber bis Kapitel 7, Vers 7 ist ja alles ausgesprochen schlicht. Und diese Geschichten könnten Sie jetzt millionenfach durchdiskutieren, alle möglichen Kulturen und Welten und Schicksalsschläge hinein, wo irgendwo ein junges Pärchen da unterwegs ist und irgendwo in bescheuerten Umständen ein Kind zur Welt kommt. Das ist eine schlichte Geschichte, aber dieses schlichte Geschehen kriegt natürlich seine überragende Bedeutung durch die Jahrhunderte, Jahrtausende lange Ankündigung, was dahinter steht. Es geht neben der Geschichte um dieses Geschehen, um dieses Geschehen des Heils. Und mitten, und das ist der dritte Gedankengang, den wir heute Morgen bedenken wollen, mittendrin in dieser Geschichte und diesem Geschehen steht neben Josef natürlich die für uns hier entscheidende Figur. Da steht diese Maria. Und natürlich ist sie für uns komplett verdeckt. Das wissen wir miteinander, entweder sie ist konfessionell verdeckt und Sie sehen sie irgendwo aus ihrem katholischen Perspektive daneben Jesus stehen, Klammer auf, Irrtum, Klammer zu. Aber das ist was anderes, oder das ist bei Ihnen verdeckt durch Kunstwerke und Sie sehen irgendwo diese Bilder der großen Meister vor sich, wie sie da in ihrem Himmelsblau da eben an der Krippe ist und da dieses mit einem heiligen Schein umgebene Jesuskind angebetet wird. Aber hier, wie wird sie denn hier beschrieben? Sie wird hier einer ganz besonderen Weise als die glaubende Frau beschrieben. Und jetzt haben Sie eigentlich schon das, was ich heute Morgen Ihnen sagen möchte. Ich möchte gerne heute Morgen mit Ihnen nachdenken über einen heilsgeschichtlichen Glauben. Über Heil, einem Geschehen, über einer Geschichte und über einem Glauben. Und dann hoffe ich, dass Sie ein ganz klein wenig auch mit dem Beitrag heute Morgen etwas mitnehmen können von dem Schatz des Weihnachtsfestes, der uns gegeben ist und den wir miteinander in diesen Tagen feiern können. Ja, es fängt tatsächlich unglaublich geschichtlich an. Absolut geschichtlich. Wir sind in einer zeitlichen Dimension. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus. Wissen Sie, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man vor 2000 Jahren gelebt hat. Heute ist das absolut unübersichtlich. Wir wissen ja gar nicht mehr in der Flut, der unendlichen Flut der Welten, die uns da so reingespült werden. Wahnsinnsdatenmengen, wie wir das alles sortieren können. Wer ist denn jetzt wirklich wichtig? Wer ist denn bedeutsam? Auf welche Trends muss man achten? Was ist denn morgen schon wieder vorbei? Was darf man heute noch? Morgen wird's verboten. Wie auch immer, das ist ja der Wahnsinn, wie wir hin und her gedreht. Vor 2000 Jahren war das richtig schön übersichtlich. Es war insofern übersichtlich, dass klar war, wer war wirklich wichtig. Wer hat das Sagen in allen Fragen des Rechts, in allen Fragen des Militärs, in allen Fragen der Wirtschaft, in allen Fragen der Kultur, in allen Fragen der Religion? Ein Name wurde genannt, der Kaiser, Augustus. Ganz klar, das war übersichtlich, sehr übersichtlich. Und der Mann, von dem wir da reden, Cäsar Octavian, Großneffe von Julius Cäsar, der Mann war ja nicht irgendeiner von irgendeinem dieser vielen Kaiser durchmarschiert sind im Römischen Reich. Das war ja schon einer, na, der hatte schon was. Fast ein halbes Jahrhundert hat dieser Mann das Weltgeschehen bestimmt. Da kam der also 27 vor Christus durch den Senat noch zu einem ganz besonderen Ehrennamen. Und dieser Ehrenname, der ist dann von ihm geblieben. Sie haben ihn den Augustus genannt. Der Augustus, das ist der Erhabene, das ist der Anbetung Würdige. Und mit diesem Namen, der Erhabene, der Anbetung Würdige, ist er in die Geschichtsbücher eingegangen und hat sogar in die Bibel geschafft. Da ist er, der Augustus. Als Kaiser Augustus ging er dann so seinen Weg. Und wir wissen, er war wichtig. Er war wichtig für das Römische Reich. Eine Wahnsinnsausdehnung bekam dieses Reich. Auch diese popelige Gegend hier war unter seiner Herrschaft. Das war für ihn jetzt nicht sehr bedeutsam hier, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber das gehört auch mit dazu, den unendlichen Weiten des Römischen Reiches, der Zeit von Augustus. Pax Romana, keine schlechte Zeit. Und da bekam er dann noch einen Titel drauf. Er wurde auch noch der Pontifex Maximus, der oberste Priester, tatsächlich göttliche Verehrung gleich. Entsprechend auch das Denkmal, das man ihn dann im Jahr 9 vor Christus noch aufgebaut hat. Und deswegen kam die damals natürlich auch auf die Idee, wenn wir so einen bedeutsamen, so einen überragenden, erhabenen, der Anbetung würdigen Herrscher haben, dann müssen wir die gesamte Zeit nach ihm jetzt umstellen. Das war der Plan. Der Plan war, die Zeit wird gerechnet ab dem Tag der Geburt des Augustus. Na, das ist schiefgegangen. Das ist schiefgegangen. Den Rang hat ihm ein kleines jüdisches Baby abgelaufen. Interessant. Gut, ich gebe zu, man hat dann versucht, noch aus dem Schaden was rauszuholen und hat dann wenigstens einen Monat nach ihm benannt. Deswegen sagen sie jetzt August und nicht mehr Sextilis. Aber das ist natürlich eine Marginalie. Aber unsere Zeit läuft Anno Domini nach der Geburt des einen. Das Ganze ist Geschichte, merke, es ist Geschichte. Unser Glaube, unser Leben hat was zu tun mit Geschichte. Was war das denn für eine Zeit, damals vor 2000 Jahren? Eine faszinierende Zeit. Es pulste, da war was los, das war die Moderne. Man ging hinein, eine ganz neue Kultur und Epoche. Einer Vielfältigkeit des Lebens, mit all dem, was dazugehörte, auch mit der ganzen Banalität, die dazugehörte, all der Pluralität dazugehörte,
Man hatte ja unter anderem auch eben, wenn man den Erhabenen entsprechenden Respekt bezollte, auch die Chance, die ganzen Untergötter entsprechend auch noch zu ehren und sie zu bedienen. Ein unglaubliches Lebenskarussell in der augusteischen Zeit. Wunderbar. Was ist denn jetzt für uns festzuhalten? Für uns? Für uns festzuhalten, ja nicht nur auf die augusteische Zeit. Sie können jetzt jede Zeit nehmen. Sie können das napoleonische Zeitalter nehmen. Sie können die Bismarck-Ära nehmen. Sie können die Schrecken des 20. Jahrhunderts nehmen. Sie können mit mir in 2019 stehen. Egal wie, es ist immer der gleiche Gedankengang. Wenn Sie mit mir nur in einer Weltzeit leben, sei sie betitelt wie auch immer, sei sie in ihrer Gefühlslage so unterschiedlich bestimmt wie auch immer, wenn Sie nur in einer Weltzeit leben, so sagt Ihnen der gesamte Duktus der Bibel, dann sind Sie ein absolut armer Mensch. Ein absolut armer Mensch. Ich weiß, das ist hart, so ziemlich klar und auch ziemlich überheblich wirkend, wenn man das nicht so sieht. Aber erst einmal ist das der Gedankengang. Denn es begab sich in der Zeit des Augustus. Was begab sich denn in der Zeit des Augustus? In der Zeit des Augustus begab es sich, dass die Zeit erfüllt war. Nein, doch nicht durch Augustus. Nein, nicht durch die Römer, nicht durch irgendwelche Götter und Götzen, welcher Couleur auch immer. Es ist der Satz des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und mitten unter das Gesetz getan. Wenn ich nur in der Weltzeit lebe, dann werde ich mit der Weltzeit weggespült. Wenn ich nur in der Weltzeit lebe, werde ich mit der Weltzeit weggespült. Das ist der Moment, den ich habe, die 10, 20, 30, 80 Jahre, das ist traumhaft. Und dann bin ich weg und werde mit weggespült. Da kommt die nächste Weltzeit. Es gibt diesen lateinischen Satz, der auch in manches Wappen aufgetaucht ist, der auch im Widerstand im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielte: Etiam si omnes ego non. Wenn alle ich nicht. Wenn alle ich nicht. Wenn alle mit der Weltzeit mitschwimmen. Ego non, ich nicht. Das ist der erste Gedankengang, der drinsteckt. Weltzeit allein. Wenn Weltzeit nicht zur Christuszeit wird, dann werden sie mit Omnis, mit allem, einfach nur so weggespült. Sie gehen unter. Und jetzt macht Gott mitten in der Weltzeit seine Gotteszeit. Der Historiker Lukas zeigt uns, das Ganze hat eine geschichtliche Dimension. Gott macht seine ganz besondere Geschichte. Und der große Augustus, der Erhabene, der Würdevolle, der Anbetung würdige, der in großer, unüberragender Souveränität herrschende, ist ein Werkzeug in der Hand des lebendigen Gottes. Der sagt sogar: Mit dir, Augustus, kann ich noch was anfangen. Und dann drehen sich die Räder, ohne dass du das weißt, da auf deinem Stuhl in Rom. Dann drehen sich die Räder der irdischen Zeit, so wie ich das brauche, für meine Gotteszeit. Gott macht seine Zeit. Das gehört zum Faszinosum dessen, wenn man die Bibel aufschlägt, wo sie aufschlagen wollen. Dass ein zutiefst geschichtliches Buch ist. Der lebendige Gott verbindet sich mit dem Kronos, mit dem Lauf der Geschichte und schafft im Lauf der Geschichte seine Kairos, seinen Kairos, seine Zeitpunkte, wo er seine Geschichte hineinbringt. Gott greift hinein. Zeitenwende, wunderbare Zeitenwende. Und sehen Sie, wenn das passiert, dann merken wir, und das ist das, was wir an diesem Text auch merken, wir merken in diesen ganzen Versen, in 80 Versen aus Kapitel 1 und natürlich auch den Versen jetzt hier aus dem Zentrum, aus der Weihnachtsgeschichte, wenn Gottes Zeit kommt, dann kriegt seine Zeit eine Priorität, dass sie eben alles andere, was sonst so normalerweise in den Kronos reingehört, was wir uns da so zusammengezeitet haben, schiebt er dann plötzlich einfach weg. Da kann er zum Beispiel die Rentenplanungen von Zacharias und Elisabeth einfach wegschieben. Und dann schiebt die Frau wieder einen Kinderwagen statt im Rollator. Und der lebendige Gott sagt, stopp, 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 ich brauche euch noch, um hier den Vorläufer des Messias auf die Welt zu bringen. Alle Rentenplanungen sind weg. Da haben die beiden, Maria und Josef, dann wirklich anderes im Kopf gehabt, als mit einer bescheuerten Geschichte, die ihre Beziehung fast auseinanderkatapultiert hätte, dann eben die ersten Jahre ihres Ehelebens zu verbringen. Ja, ihre gesamte Ehe, ihre gesamte Familie, ihre gesamte Existenz wurde komplett auf den Kopf gestellt. Und dann reist dieses junge Pärchen statt in die Flitterwochen hochschwanger eben nach Bethlehem. Und dann bekommen sie dieses Kind da auf die Welt und dann ist eben nicht wieder heim zu Mama und Papa und zu Oma und Opa. Dann geht's auf die Flucht, jahrelang auf die Flucht nach Ägypten. Weil der lebendige Gott das in seinen Planungen so hatte, alles weggeschoben, was da soeben an Eheplanungen dran war. Und einer hat so ein bisschen das gespürt und wird schon nervös. Wenn Gottes Planung kommt, dann wackelt mein Stuhl. Erinnern Sie sich, als da diese Truppe von Weißen am Hof dieses kleinen Herodes da ankam und er dann merkt, dass seine königliche Planung eventuell ins Wackeln kommen könnte, weil da irgendwie da ein Messias-Prätendant aufgetaucht ist, den man nur dadurch hoffentlich wieder in die Form kriegt, indem man alle Kinder umbringt, die in irgendeiner Art und Weise seine kleinen königlichen Zeitplanungen konterkarieren könnten. Und Gott sagt, ich zieh mein ab und mach meinen Plan. Und du, Herodes, wirst ins Licht laufen mit deinen Planungen. Rentenplanungen, Eheplanung, königliche Planung, ja sogar der Nachtwachenplan der Hirten. So schön organisiert, wann wer auf welches blöde Schaf aufpassen muss. Und dann kommen da die Engel und alles ist komplett durcheinander und sie sind völlig durch den Wind und werden zu den Erstbotschaftern des Evangeliums. Gott kann wirklich alles durcheinander bringen. Auch die Planetariumsplanung der Weisen. Und sie können es weitermachen, wie auch immer sie wollen. Gottes Zeit hat Priorität, absolut. Und das ist das Glück unseres Lebens, wenn wir anfangen, in dieser Gotteszeit zu leben. Das ist ja für uns als Jesus-Leute das größte Glück überhaupt, dass wir nicht nur im Strom der Weltzeiten mitgespült werden, sondern dass wir in den Gotteszeiten stehen und dass die Gotteszeiten uns verbinden mit der Ewigkeit und uns festhalten in der Ewigkeit, wenn der Strom der Zeit auch ununterbrochen weitergeht. Und deswegen spielen für uns auch in unserem Leben, auch heute, auch in unserem banalen kleinen Leben, die Gotteszeiten die erste Rolle. Sie wissen, dass wir das dann Jesus 30 Jahre später ausdrücken kann. Trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes, nach dieser Gotteszeit, nach dieser Welt, nach dem, was in dieser Gotteswelt bestimmend und wichtig ist. Alles andere wird vergehen. Nichts, gar nichts im Strom der Zeiten wird bleiben. Aber die Gotteszeiten, die stehen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Jesus, jetzt ist er da. Und jetzt ist Christuszeit. Jetzt ist Christuszeit. Sie kommen glücklicherweise zeitlich nicht mehr davor. Das gelingt ihnen ja nicht. Das ist doch einmal furchtbar. Wir können das in Literatur und in Filmen und sonst was durchspielen. Zeitreisen machen nach vorne, nach hinten. Aber es ist eben nur eine Fiktion. Und ich muss sagen, zum Glück kommen Sie und ich nicht mehr auf die Zeit vor der Geburt des Christus. Sonst seitdem sagen wir Anno Domini im Jahr des Herrn. Er ist da. Der Christus ist da. Und jetzt gelten seine Zeiten. Sie und ich, die mit mir an Jesus Christus glauben, leben nicht nur im Strom der Zeiten, sondern sie stehen mit mir in der Gotteszeit. Keine Zeit mehr ohne Christus. Christuszeit ist da. Christuszeit ist da. Und was passiert jetzt in der Christuszeit? Nochmal, wenn Sie Ihr ganzes Wissen mal wegschieben und jetzt einfach nur hören, das sind zwei Leute vor 2000 Jahren unterwegs und die gehen von Nazareth nach Bethlehem wegen einer blöden Steuerangelegenheit und die junge Frau ist hochschwanger, kriegen da keine Chance, vernünftig dieses Kind auf die Welt zu bringen, dann ist das Geschehen an sich ist ja nun wirklich nicht nur bemitleidenswert, sondern es ist auch banal, es ist auch jetzt nicht irgendwas Besonderes, es ist wirklich nichts Besonderes. Warum lesen wir denn seit 2000 Jahren diese Story? Warum lesen wir immer und immer wieder diese Verse? Warum berührt die unser Herz? Weil das, was da passiert ist, das ist nicht nur in 80 Versen vorher angekündigt worden, das ist in den Jahrhunderten davor, in den Jahrtausenden davor, in allen möglichen Varianten angekündigt worden. Das Ereignis, das Geschehen bekommt durch das vorangehende Wort seine Bedeutung. Das ist der Schlüssel. Ohne Wort vor Ereignis bleibt das Ereignis komplett im Dunkeln. Austauschbar. Sie können, wie gesagt, Storys reinfügen aus allen möglichen Welten und Kulturen, wo irgendwelche Menschen in den Fleischwolf der Geschichte hineingedreht wurden und mit ihrem Schicksal und all dem, was passiert. Aber durch die Wortvorgeschichte bekommen diese Verse für uns eine heilige Dimension dessen, was da passiert ist. Und jeder Satz springt uns an. Jeder Satz sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Er macht das wirklich, der zieht das wirklich durch. Er zieht das durch. Das ist ein weltweites Geschehen, was hier passiert. Ein weltweites Geschehen. Während der Kaiser da in Rom meint, er wäre es noch und lässt sich Augustus der Erhabene und Anbetungswürdige nennen, kommt der ganz andere auf die Welt, der den Kyrios-Titel in sich trägt und von dem nachher eine kleine Truppe von Menschen aus allen Kulturkreisen bekennen wird, bis aufs Blut bekennen wird, bis heute. Herr Kyrios ist Jesus der Christus und niemand anders. Herr, das heißt Kyrios, das heißt Gott, ist Jesus der Christus. Und da steht dieses Urbekenntnis der Jesus-Leute auch über diesem Tag. Sein weltweites Geschehen. Es ist ein davidisches Geschehen. Ein davidisches Geschehen. Es passiert in diesem ganz berühmten, unglaublich verästelten, riesengroßen Stammbaum dieses großen Königs David, des Königs, dem Gott vor 1000 Jahren vor der Geburt gesagt hat: Ich werde einen ganz besonderen Nachfolger dir geben. Einen überragenden Nachfolger, nicht zu vergleichen. Einer besonderen Beziehung zu mir wird er sein. Und die ganzen Wirren der israelischen, der Nordreich, der Südreichgeschichte, der Zeit des Exils, des Zurückkommens, der Armseligkeit im Römischen Reich hindurch, hat sich immer und immer und immer wieder diese Hoffnung wachgehalten. Wann kommt der Davidide? Wann kommt er? Und jetzt reist hier einer aus der großen Davidslinie, ohne in diesem letzten tiefen monarchischen Gedankengang zu sein, mit seiner hochschwangeren Frau tatsächlich nach, und wir denken, es kann wieder nicht wahr sein, nach Bethlehem. Und seit der Zeit einer Ruth, ja schon davor durch die entsprechende Geschichte um Rahel herum, ist Bethlehem der große Ort der Verheißung des Heilsgeschehens Gottes. Gott nimmt dieses Nest, Gott nimmt dieses Dorf, Gott nimmt diese Siedlung und macht sie zum Flughafen, zum Andockpunkt für seine Geschichte. Und wir stehen daneben und denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Der Kyrios aus der Davidslinie kommt nach Bethlehem und wird von einer Jungfrau, wie es in Jesaja 7 steht, tatsächlich auf diese Welt gebracht. Und deswegen kriegen diese Verse ihre absolute Schönheit. Und dann sagt uns Lukas das, was nachher uns nur noch Paulus sagt. Und daran merken Sie ein ganz klein bisschen, dass der Lukas ein Top-Schüler an der Seite des Apostels Paulus war. Lukas ist ja wie kein anderer der Paulus-Schüler. Wenn Sie etwas vom Paulus verstehen, im Evangelium haben wollen, dann müssen Sie das Lukas-Evangelium lesen. Und dann sagt doch tatsächlich hier der Lukas, sie gebar ihren ersten Sohn. Das kann man verschieden sagen. Das kann man verschieden ausdrücken in der griechischen Sprache. Er, hier Lukas, nimmt dieses Wort, was nachher zum Ehrentitel wurde. Prototokos, das ist der erstgeborene Sohn. Das ist der Titel, den nachher Paulus Jesus gibt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es im großen Hymnus im Kolosserbrief. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, der Erstgeborene von den Toten, der hier auf die Welt kommt, dieses normale Kind eines jüdischen Paares, ist dieser erst einzig Geborene des einen Gottes, den wir anbeten. Er ist Gott. Hier kommt Gott auf die Welt. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn das ganze All mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Kreuz. Was für ein Geschehen. Eigentlich machen wir viel zu wenig aus Weihnachten. Jetzt sagen Sie, jetzt haben wir schon vier Gottesdienste. Eigentlich ist das der Startschuss, verstehen Sie, der Startschuss für alles. Damit Sie und ich einmal in den Himmel kommen, das ist der Startschuss für alles. Damit diese Welt nicht in ihre Apokalypse hineinrauscht, für alles. Damit die Macht der Sünde, des Todes und des Teufels nicht den Sieg behält, für alles, der Startschuss für alles. Der Erstgeborene, der Einziggeborene, kommt entsprechend der Verheißung auf diese Welt. Mann, was haben wir es gut. Was haben wir es gut. Wir haben Heil erlebt, das Glück erlebt. Und deswegen ist dieser Ort, deswegen ist dieses Dorf, deswegen haben diese Namen wie Bethlehem und Stall und Krippe für uns so eine tiefe Bedeutung, weil sie plötzlich für uns den Zugang zeigen, wo wir ja sagen, da kommt unser Gott, da kommt unser Gott. Wie hat es Luther so schön praktisch zu Weihnachten formuliert? Wir fassen keinen anderen Gott. Wir fassen keinen anderen Gott. So wie er da ist, so ist er. So fassen wir ihn. So fassen wir. So klein und so groß, so unglaublich nah und so weit entfernt, so uns zugewandt und so heilig. Wie stark ist das? Und wir müssen nie, nie, nie wieder weg von diesem Ort. Sie müssen nie wieder weg. Sie müssen nie wieder weg sagen und sagen, jetzt muss ich mich wieder von dieser Welt wegbewegen. Ich muss wieder raus aus dieser Welt des Heils, raus aus dem, was eben jetzt so schön war, was ich jetzt gerade so empfunden und gefühlt und gedacht habe. Und nein, nein, Sie und ich müssen mit unserem kleinen Schicksal nie mehr weg aus dieser Welt des Heils. Nie mehr weg aus der Welt des Heils. Keinen Tag ohne Jesus. Kein Leid ohne Jesus. Keine Last ohne Jesus. Keine Schuld ohne Jesus. Keine Sünde ohne Jesus. Gehen Sie mit mir nie mehr weg von diesem Ort des Heils. Was ist das für ein Geschehen? Wenn man das begreift, dann hat man dieses Wort für sich persönlich ein Stückchen erfasst, dass es hier von Heilsgeschichte die Rede ist. Gottes Zeit mit seinem Heil kommt in meinem Leben an. Und dann diese Frau. Ich denke, diese Frau, diese Maria, das ist schon was Außergewöhnliches. Nochmal, lassen Sie uns mal das alles ein bisschen wegschieben. Dann denken Sie sich sehr schnell mit mir, eigentlich ist das, was jetzt hier abläuft, in diesen sieben Versen, eigentlich ist das eine ganz unfaire Geschichte. Hallo, wo ist der Stern? Bei den Weisen. Wo ist der Engelchor? Bei den Hirten. Dass sie bei ihrer Krippe das alles zusammenquetschen und dann plötzlich der Stern über der Maria steht und dann eben auch noch der Engelchor quasi unmittelbar neben der Krippe singt, ist ihrer kleinen Wohnung zu verschulden. Aber eigentlich müssten sie den Engelchor in der Küche deponieren und den Stern irgendwo im Schlafzimmer und dann die Krippe im Wohnzimmer. Einsam und allein. Schlatter, in seiner etwas herben Art, der war jetzt nicht so der smarte Typ in der Auslegung, hat es dann so formuliert: Die Herberge bleibt weiter und behielt ihre persönliche Art. Na toll. Na toll. Keine Scheinwerfer, verstehen Sie? Keine Scheinwerfer. Kein Engel, der parat steht neben der Krippe. Mein Gott, was hast du denn mit dieser Frau gemacht? Verstehen Sie das? Das fing doch so top an. Das fing doch top an. Wir alle lieben diese Passage in Lukas 1, wo der Gabriel ranrauscht und da eben in das Zimmer von der Maria da reinsteht und die Bude voll wird von der Herrlichkeit Gottes. Sei gegrüßt, du Gegnadete. Und die knickt natürlich ein. Was ist denn jetzt los? Und dann sagt sie ihren traumhaften Satz: Wenn da bei Gott ist nichts unmöglich mit des Herrn Markt. Und wir stehen all daneben und denken: Super! Ist ganz toll. Und das geht doch jetzt, das geht doch ab. Das geht doch jetzt wie eine Erfahrungsautobahn nur so ab. Ja, tatsächlich. Denn er sagt: Geh zu Elisabeth, die ist auch gerade schwanger. Sie packt ihr Köfferchen, sie geht zu Elisabeth, sie sieht das und das Baby jubelt und alles ist gut und dann wird's dunkel. Sowas von dunkel. Mann, ist das spröde. Mann, ist das dunkel. Mann, ist das karg. Mann, ist das unauffällig. Ist das gemein, alltäglich, banal. Wie lässt uns mal ganz streng zu sagen, Gott seine Maria da hängen. Und dann schlurft die mit ihrem Josef da durch die Nacht Richtung Bethlehem. Und kein Sternchen und kein Engelchor und kein Engel, der sagt: Ist schon gut, Maria, geh weiter, geh weiter. Merken Sie was? Sie müssen das merken, was das Besondere dieser Frau ist. Das Besondere dieser Frau ist, dass Gott dieser Frau ein unglaubliches Geschenk gegeben hat. Dass sie ohne Wegzeichen, ohne weitere Wortäußerungen, ohne Wunderabhängigkeit ihren Weg gegangen ist. Das ist es. Das ist das Besondere dieser Maria. Und zur Weihnachtszeit gehört für uns als Jesusleute seit 2000 Jahren, aufgrund der uns einmal gesagten Worte unseres Gottes, unseren Weg zu gehen, ohne weitere Wegzeichen, ohne weitere Wortäußerungen, ohne Wunderabhängigkeit, unseren Weg zu gehen. Dann bekommt sie dieses Kind auf die Welt. Und wenig später latscht dieser Trupp der Hirten heran und wieder nur, berichtet ihr nur, was sie gesehen und gehört haben. Und die Maria sitzt mit dem Neugeborenen in ihrem bescheuerten Stall, der seine persönliche Art behielt. Na, da bin ich scharf drauf. Und deswegen heißt es am Ende des großen Berichtes in Lukas 2, Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen. Das ist weihnachtlicher Glaube. Das ist weihnachtlicher Glaube. Weihnachtlicher Glaube ist nicht, dass ich mich mittragen lasse von der Emotion der Kerzen und der Lieder und der Gedanken und der Gefühle. Sie wissen das miteinander, das ist so dermaßen kurzatmig. Da braucht nur einer sie komisch anrempeln von rechts und links und ihnen nachher eine blöde Frage stellen, dann ist ihr ganzer Weihnachtszirkus schon weg. Weihnachtlicher Glaube hat diese Frau uns vorgelebt. Die hat es uns vorgelebt. Ohne Weg, ohne Wort, ohne Wunder. die einmal gezogene Spur durchhalten. Glauben Sie mir, in diesem Raum sitzen Hunderte, Hunderte. Alle, die gern an irgendeiner Stelle ihre Lebensumstände ändern würden. Die gerne so einen kleinen Engel hätten. Nicht alle Engel, einer reicht. Einen kleinen Stern. Eine kurze neue Ermutigung. Und wir latschen alle miteinander unseren weihnachtlichen Weg. Mit einem Wort und nur mit einem Wort. Aber mit einem Wort von ihm ziehen wir unsere Spur. Und deswegen hängen Sie sich bitte an diesen Weihnachtstagen, an die Maria dran. Hängen Sie sich an die Maria dran. Dann geschieht nämlich genau, wenn Sie sich an diese Maria dranhängen, das, was der ewige Gott sich gedacht hat, was geschehen soll. Dann kommt durch diese blöde Steuergeschichte, dann kommt durch dieses doofe Stallgeschehen, dann kommt durch diese Krippe, dann kommt durch ihren Mann Josef, dann kommt durch alle diese einzelnen banalen Umstände genau das zur Wirkung, was der Ewige haben wollte. Er wollte, dass sein Sohn genau so auf die Welt kommt. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind, umgeben von Engelchören, eingehüllt in einen großen Sternenbanner. Nein, nein, ihr werdet finden, das Kind, ganz normal, gewickelt in Windeln und sogar noch weniger als normal und in einer Krippe liegen. In dieser unprätentiösen, kargen, nicht von Wundern und Euphorie und religiösem Buhai umgebenen Nüchternheit des Glaubens ist das größte Wunder geschehen, was geschehen sollte. Bitte hängen Sie sich mit mir in diesen Weihnachtstagen an diesen ganz besonderen Glauben der Maria mit dran. Gehen Sie in der Nüchternheit, in der Dunkelheit, in der Unaufgeregtheit den Ihnen von Jesus gewiesenen Weg weiter. Und dann wird genau das geschehen, was der Ewige in seiner Weisheit sich vorgenommen hat. So, jetzt haben Sie es. Und das Ganze ist heilsgeschichtlicher Glaube. Ich lebe an Weihnachten, nicht mehr im Strom der Zeiten. Ich stehe in der Christuszeit. Und wo ich in der Christuszeit mit ihrer absoluten Priorität stehe, da stehe ich mitten im Strom der Zeiten in der Ewigkeit. Ich stehe an Weihnachten, mittendrin im Geschehen des Heils. Und ich werde nicht mehr von diesem Heilsort, den ich in Jesus bekommen habe, weichen. In ihm habe ich mein Glück, meinen Stand, mein Leben, meinen Sinn, meine Zukunft. Ich gehe von dem Ort des Heils, von Jesus, nicht mehr weg. Und ich hänge mich an die Maria dran und glaube und gehe meinen Weg. Heilsgeschichtlicher Glaube. Das Weihnachten. Gott segne Sie. Amen. Wir wollen beten und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir, dass wir in diesen Augenblicken, wenn wir deinen Namen nennen, dann nennen wir ja nicht nur den Namen dieses Kindes, das damals in dieser Krippe lag, sondern wir nennen den Namen dessen, der für uns ausgebreitet an diesem Kreuz hing. Wir nennen den Namen dessen, der am dritten Tag auferstanden ist aus den Toten. Wir nennen den Namen dessen, der zu Rechten des Vaters sitzt. Wir nennen den Namen dessen, der wiederkommen wird. Wir nennen den Namen des einzig und Erstgeborenen. Wir nennen diesen wunderbaren Jesus-Namen. Wir beten dich an. Wir danken dir, dass wir mitten in unserer Welt, die weiter strömt und fließt, in dieser Ewigkeit, in dieser Christuszeit stehen dürfen. Und es ist unsere Bitte an diesem Morgen, dass Christuszeit Priorität bekommt. Wir danken dir, dass wir diesen Heilsort, dieses Geschehen haben, dass du, der Ewige, mit deinem Heilswillen in unsere Welt gekommen bist. Und mit aller Last, allem Leid, aller Schuld, aller Sünde, wir gehen nicht mehr weg von diesem Ort. Da sind wir, Herr, verbunden, verwoben, verklebt mit dir. Wir gehören zu dir. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Geschenk des Glaubens gemacht hast. Und dass du uns auf Worte gegründet hast, an denen wir uns festmachen und unseren Weg weitergehen. Lass uns Glaubensspuren wie Maria ziehen. Und dann tu du das, was du dir vorgenommen hast, das geschehe. Wir ehren dich, Herr Jesus. Wir freuen uns an dir. Wir gehen dir nach. Wir warten auf dich. Wir preisen dich. Wir beten dich an. Wir schenken dir unser Herz und unsere Liebe und unser Leben. Du bist alles für uns. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.